So, we've reached a deal on tariffs and trade with the United States. Today's deal creates certainty in uncertain times. It delivers stability and predictability for citizens and businesses on both sides of the Atlantic.
Das war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, nachdem sie am Sonntag mit US-Präsident Trump einen Zoll- und Handelsdeal abgeschlossen hat. Ob dieser Deal, zu dem auch sehr umfangreiche fossile Energieimporte aus den USA gehören, tatsächlich Sicherheit in unsicheren Zeiten schafft, wie von der Leyen sagt, darüber sprechen wir gleich im Klima-Update. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meinem Kollegen Jonas Waag von der Taz. Hi Jonas.
Hallo. Ihr hört die Folge vom 1. August und wir sprechen heute über die fossilen Energieimporte im Zolldeal zwischen der EU und den USA, über die Schäden durch Naturkatastrophen in den vergangenen 6 Monaten und über die Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung, die vor 10 Jahren von der UN beschlossen wurden.
Am Sonntag haben sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump für eine Stunde in Trumps schottischem Golfresort Turnberry getroffen und einen Deal ausgehandelt, um den Zollstreit beizulegen, den Trump vom Zaun gebrochen hat. Die meisten Waren, die die EU in die USA verkauft, werden künftig mit einem Einfuhrzoll von 15% belegt. Ursprünglich waren es mal 30%. Ja, und erkauft hat sich von der Leyen diesen Rabatt unter anderem damit, dass sie versprochen hat, 750 Milliarden US-Dollar oder etwa 650 Milliarden Euro bis zur nächsten US-Präsidentschaftswahl für Energieimporte aus den USA auszugeben. Und damit ist nicht Strom gemeint, sondern ja, Kohle, Öl, Gas und Uran, also fossile Brennstoffe.
Unter 650 Milliarden Euro kann man sich wenig vorstellen, deswegen ordnen wir das mal ein. Es ist hanebüchen. 650 Milliarden Euro auf 3 Jahre sind etwa 215 Milliarden Euro pro Jahr. Die EU importiert insgesamt etwa 375 Milliarden Euro an Energie pro Jahr. Die USA müssten also fast 2/3 dieser Energieimporte ausmachen, und zwar ab dem nächsten Jahr. Aktuell kaufen wir aus den USA aber nur Kohle, Öl, Gas und Uran in Höhe von 76 Milliarden Euro. Das müsste sich also quasi über Nacht verdreifachen. Nur die USA exportieren insgesamt, also in die ganze Welt, fossile Brennstoffe in Höhe von nur etwa 145 Milliarden Euro. Jeder Tropfen Öl, jedes Molekül Gas und jeder Brocken Kohle, den die USA ins Ausland verkaufen, müssten sie also in die EU verschiffen. Und das reicht dann immer noch nicht, um auf diese 165 Milliarden zu kommen.
Ja, wie diese 650 Milliarden Euro zusammenkommen sollen, ist also komplett unklar. Laut der Unternehmensberatung Kepler könnte man zum Beispiel die Importe von Öl und Ölderivaten wie Benzin, Diesel und Kerosin von nur aktuell 12% aus den USA auf 14% aus den USA steigern. Die europäischen Raffinerien können nicht mehr verarbeiten, weil US-amerikanisches Öl anders zusammengesetzt ist als andere Ölsorten. Und nur eine bestimmte Zahl von Raffinerien kann damit umgehen.
Ein hoher Beamter der EU-Kommission hat dem Magazin Politico gesagt, die 650 Milliarden seien nicht aus der Luft gegriffen, sondern basierten auf einer Analyse der Bedarfe. Aber wie genau diese Analyse aussehen soll, ist unklar. Die Denkfabrik Ember hat zum Beispiel ausgerechnet, dass der Gasbedarf in der EU bis 2030 so in etwa stagnieren wird. Selbst wenn wir vollständig aus russischem Gas aussteigen, müssten wir also kaum zusätzliches Gas von woanders importieren. Und die EU-Kommission hat auch gar keine Werkzeuge, um europäische Unternehmen zu zwingen, Gas, Kohle oder Öl aus den USA zu kaufen, wenn zum Beispiel norwegisches Gas billiger ist.
Jedenfalls die US-Gasindustrie, die freut sich. Viele langfristige Lieferverträge erwartet zum Beispiel der Vorstand von LNG Commonwealth, Ben Dell. Seine Firma baut gerade eine neue Verflüssigungsanlage in Louisiana. Diese Anlagen braucht man, um Erdgas so weit runterzukühlen, dass Flüssiggas entsteht. Dieses Flüssiggas wird dann auf spezielle Transportschiffe verladen, nach Europa gefahren und dort an speziellen LNG-Terminals wieder zu, gasförmigem Gas.
Vor Ort macht das die Leute übrigens krank. Die Zahlen der Krebsfälle in Städten mit Verflüssigungsanlagen und Exportterminals sind deutlich höher als anderswo. Und wenn die EU tatsächlich so viel mehr Gas kaufen soll, dann braucht es auch mehr Verflüssigungsanlagen und Exportterminals.
Wie gefährlich das Verbrennen fossiler Brennstoffe ist, das hat mal wieder der Bericht über Schäden durch Naturkatastrophen gezeigt. Das ist unser zweites Thema heute. Den Bericht gibt der Rückversicherer Münchner Rück regelmäßig heraus, vielleicht euch auch als Munich Re bekannt. Als Rückversicherer versichert die Münchner Rück andere Versicherer. Was für Schäden auf diese Versicherer zukommen, ist deswegen für Rückversicherer sehr, sehr wichtig.
Naturkatastrophen wie Stürme, Waldbrände, Erdbeben oder Überschwemmungen haben in den vergangenen 6 Monaten der Münchner Rück zufolge 131 Milliarden US-Dollar an Schäden verursacht. Das sind 52 Milliarden US-Dollar mehr als im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Der größte Kostentreiber im ersten Halbjahr 2025 waren die Buschfeuer in Los Angeles im Januar. Vermögen in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar wurden damals zerstört. Das meiste davon in Häusern und weitgehend versichert. 40 Milliarden nämlich. Aber man muss sich mal vorstellen, irgendwer, das wird teilweise der Staat sein, teilweise Privatpersonen, sitzt insgesamt auf 13 Milliarden Dollar unversicherter Schäden. Nur durch diese Waldbrände. Die Münchner Rück schreibt, dass alle Waldbrände des Rekordwaldbrandjahres 2018 nur etwa halb so zerstörerisch gewesen seien wie die Feuer in Los Angeles diesen Winter. Das ist übrigens eigentlich Regenzeit.
Ja, aus dem Hinweis zur Regenzeit könnt ihr euch schon denken, dass die Brände was mit dem Klimawandel zu tun hatten. Aber es ist gerade bei Buschfeuern vielschichtig, so formuliert es die Münchner Rück, wie die Feuer entstehen. Der Klimawandel ist nur ein Teil davon. Der Chefklimatologe des Konzerns Tobias Grimm hat es so erklärt, starke Winde sind in Kalifornien zu der Jahreszeit üblich und diese Winde sind dafür verantwortlich, dass sich die Feuer so schnell ausbreiten konnten. Gleichzeitig verlängert sich die Waldbrandsaison aufgrund des Klimawandels, weil in den kühlen Monaten öfter wenig Niederschlag fällt. Also treffen die Brandbeschleuniger Trockenheit und starker Wind häufiger zusammen.
Auch die Forschungsgruppe World Weather Attribution, die von der deutschen Physikerin Friederike Otto geleitet wird, hat eine Studie zum Einfluss des Klimawandels auf die Feuer in Los Angeles angefertigt. Sie kommt zu dem Ergebnis, der Klimawandel hat das Risiko für die Feuer deutlich wahrscheinlicher und die Feuer selbst etwas intensiver gemacht. Vor allem, weil der Regen in den Vorjahren ungewöhnlich stark war und die Pflanzen deswegen gut gewachsen sind. Im Vorfeld der Feuer dagegen war es sehr trocken und diese ganzen vielen Pflanzen waren deswegen besonders gut brennbar. Die ForscherInnen sagen aber auch, ihre Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen, weil Klimamodelle Wind nicht gut abbilden können. Wind ist aber eine der wichtigsten Zutaten für Waldbrände. Deswegen nennen wir hier auch nicht die Prozentangaben aus der Studie, sondern sagen deutlich wahrscheinlicher und etwas intensiver, um die Unsicherheiten kenntlich zu machen, die bei konkreten Zahlen vielleicht etwas unter den Tisch fallen würden.
Ganz grundsätzlich betont die Münchner Rück, dass der Einfluss des Klimawandels auf Wetterkatastrophen von der Forschung vielfach belegt ist. Zitat, bei vielen der beobachteten Wetterkatastrophen geht die Wissenschaft davon aus, dass sie durch den Klimawandel häufiger und heftiger ausfallen, schreiben sie. Und wie oben schon erwähnt, ist gerade deswegen die Klimaforschung der Münchner Rück ziemlich gut und ausgefeilt. Besser ist es, sagt dazu Magdalena Senn. Sie ist Referentin für nachhaltige Finanzmärkte bei der Bürgerbewegung Finanzwende. Denn für Finanzhäuser wachse mit der zunehmenden Erderhitzung das Risiko großer Verluste. Und wenn Finanzhäuser Geld verlieren, warnt Magdalena Senn, dann können sie umkippen oder sogar eine Finanzkrise auslösen. Die Münchner Rück investiert in ihre Vorhersagen und Klimaanalysen also nicht aus Gemeinsinn, sondern weil für das Rückgrat des Finanzsystems der Klimawandel ein echt großes Risiko ist.
Interessanterweise ist die Münchner Rück in den vergangenen Monaten aus vielen Klimabündnissen von Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern ausgestiegen. Damit ist sie Teil eines Trends, denn alle großen US-Banken und Vermögensverwalter wie BlackRock, Vanguard und State Street haben diese Klimabündnisse ebenfalls verlassen. Die Münchner Rück hat den Austritt damit begründet, dass die Mitgliedschaften zu großen administrativen Aufwand erforderten. Außerdem gäbe es wachsende rechtliche und regulatorische Unklarheiten.
Ja, was mit administrativem Aufwand gemeint ist, das ist klar. Seit ihrer Gründung haben diese Bündnisse daran gearbeitet, gemeinsame Leitlinien für Transparenz und Berichterstattung zu erarbeiten, sodass man von außen sehen konnte, wie viele fossile und erneuerbare Investitionen Finanzhäuser eingehen. So lassen sich die Konzerne miteinander vergleichen, das ist ja wichtig. Wachsende rechtliche und regulatorische Unklarheiten müssen wir aber vielleicht noch mal ein bisschen auseinanderklamüsern.
Genau, damit meint die Münchner Rück und im Übrigen auch viele der anderen Finanzhäuser, die ausgestiegen sind, dass sie Angst vor Klagen in den USA haben. Dort haben nämlich republikanisch regierte Bundesstaaten angefangen, vor allem Vermögenswalter zu verklagen, wenn die an ihre Investitionen grüne oder eher gesagt hellgrüne angestrichene Kriterien anlegen. Also zum Beispiel begrenzen, wie viel sie in Kohle, Öl und Gas stecken oder teilweise sogar versprechen, keine neuen fossilen Projekte zu finanzieren. Aus Klimasicht ist das natürlich das Bare Minimum, aber aus republikanischer oder halt ja so klimaleugnerischer rechter Sicht ist das ein Eingriff in den Markt. Denn diese US-Bundesstaaten haben argumentiert, das sei eine illegale Absprache, also sowas wie ein Kartell. Diese Prozesse laufen immer noch und viele der Finanzhäuser haben Angst, dass US-Gerichte sie zu hohen Strafen verurteilen, weil sie sich dieser Kartellargumentation anschließen.
Für viele Finanzhäuser ist es aber sicher auch eine bequeme Ausrede, um lästige Klimaschutzpflichten loszuwerden. Wie genau das bei der Münchner Rück aussieht, das lässt sich schwer sagen. Sie haben jedenfalls betont, dass, Zitat, Klimaschutz eine drängende Priorität bleibe und dass sie ihr Ziel weiter verfolgen wollen, zum Erreichen der Pariser Klimaziele beizutragen.
Zum Schluss sprechen wir über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals oder kurz SDGs. Zu diesen Zielen liegt nun der neue Fortschrittsbericht vor, der jedes Jahr erstellt wird, und die Bilanz ist leider ziemlich ernüchternd. Das schauen wir uns gleich genauer an.
Wenn ihr euch fragt, was hat das mit Klima zu tun? Ja, ziemlich viel. Es gibt insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele. Eines davon ist Climate Action, also Maßnahmen zum Klimaschutz. Das ist das Ziel Nummer 13. Aber auch viele der anderen Ziele haben direkt oder indirekt damit zu tun. Ja, um ein paar Beispiele zu nennen, Ziel Nummer 3, Gesundheit und Wohlergehen, Ziel Nummer 7, bezahlbare und saubere Energie, Ziel Nummer 17, Partnerschaften zum Erreichen der Ziele. Das spielt alles beim Klimaschutz auch eine Rolle und es gilt natürlich auch umgekehrt. Mangelnder Klimaschutz macht es schwieriger, viele der anderen Ziele zu erreichen.
Die SDGs gibt es jetzt seit 10 Jahren, also ungefähr genauso lang wie das Pariser Klimaabkommen. Das Paris-Abkommen wurde im Dezember 2015 beschlossen, die Nachhaltigkeitsziele einige Monate zuvor im September 2015. Und was man vielleicht auch nochmal betonen muss, alle UN-Mitgliedstaaten haben damals den Sustainable Development Goals zugestimmt und sich verpflichtet, die Ziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen, also innerhalb von 15 Jahren. Aber wie sich jetzt nach 2/3 des Wegs zeigt, steuert die Weltgemeinschaft deutlich an ihren selbstgesetzten Nachhaltigkeitszielen vorbei. Nur 35% der SDGs sind auf Kurs oder machen zumindest moderate Fortschritte. Das hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres letzte Woche bei einem High-Level-Treffen in New York gesagt. Noch ein Zitat von ihm: Fast die Hälfte entwickelt sich zu langsam und 18% gehen in die völlig falsche Richtung.
Ja, man kann sich das auch im Internet anschauen übrigens. Die UN haben das richtig gut aufbereitet, finde ich. Da gibt es zum Beispiel so eine Übersicht, wo die 17 Ziele als Piktogramme dargestellt sind, aber nicht in den bunten Farben wie sonst, sondern die Farben zeigen an, wie es um die Ziele bestellt ist. Also grün für alles ist auf Kurs, gelb für es gibt moderate Fortschritte, orange für Stagnation und rot für Rückschritte. Und da sieht man eben auf einen Blick, wie es im Moment steht. Es gibt kein Grün, es gibt kein Gelb, es gibt nur Orange und Rot. Insgesamt 6 Ziele sind rot, der Rest ist orange. übrigens auch Ziel Nummer 13, der Klimaschutz.
Kommen wir mal zu den Gründen, warum es bei den SDGs nicht vorangeht. Es ist nicht ein einzelner Auslöser, schreibt unsere Kollegin Sandra Kirchner auf Klimareporter, sondern es ist eine sich überlagernde Vielzahl globaler Krisen. Die Auswirkungen der Klimakrise, anhaltende Kriege, etwa in der Ukraine, im Sudan oder in Gaza, sowie ökonomische Schocks und verschärfte soziale Ungleichheit bringen viele Länder an ihre Grenzen. Infrastruktur bricht zusammen, internationale Zusammenarbeit wird schwieriger, Entwicklungserfolge werden zurückgedreht. Der politische Fokus verschiebt sich weg von langfristigen Nachhaltigkeitsstrategien hin zur kurzfristigen Krisenbewältigung.
Es gibt aber auch Fortschritte und es ist wichtig, das auch zu betonen. Das Bild ist eben nicht ganz schwarz. Länder in Ost- und Südasien haben seit 2015 im regionalen Vergleich am meisten aufgeholt, vor allem bei sozial- und wirtschaftspolitischen Zielen. Und auch einzelne Staaten wie Benin, Costa Rica, Nepal oder Peru zeigen überdurchschnittliche Entwicklungen, jeweils gemessen am Fortschritt innerhalb ihrer Region oder Ländergruppe. Also Fortschritt ist möglich, wenn die Bedingungen stimmen. Am besten schneiden übrigens die europäischen Länder ab. 19 der 20 höchstplatzierten Länder liegen auf dem europäischen Kontinent. Das zeigt, Wohlstand, stabile Institutionen und ein funktionierendes soziales Netz helfen dabei, den Zielen näher zu kommen. Eine Garantie ist es aber natürlich noch nicht.
Und wo steht Deutschland? Immerhin auf Platz 4, also ziemlich weit vorn. Aber wenn man genauer guckt, ist nur ein Ziel on track, also im grünen Bereich, nämlich Ziel Nummer 11, nachhaltige Städte und Gemeinden. Hier geht es unter anderem um sichere Siedlungen, Zugang zu sauberem Wasser, Nahversorgung und öffentlichen Verkehr, bezahlbarer Wohnraum. Da liegt die sogenannte Mietüberlastungsquote laut Fortschrittsbericht bei unter 10%, also wenn Leute einen sehr großen Teil ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Mich hat das überrascht. Ich hatte ehrlich gesagt vermutet, dass es mehr als 10% sind.
Wo in Deutschland weiterhin Herausforderungen bestehen, das können wir auch noch sagen. Armut und Ungleichheit nehmen nicht ab, sondern sogar zu. Beim Energiesystem ist nur der Strombereich auf Kurs, der Rest, vor allem Heizen und Mobilität, eben nicht. Außerdem ist der ökologische Fußabdruck zu hoch. Luftverschmutzung und Umweltbelastungen werden häufig importiert, also über Produkte, deren Herstellung in anderen Ländern Natur und Gesundheit schädigt. Und der Schutz der biologischen Vielfalt bleibt ebenfalls ein Problem. Die Artenvielfalt geht weiterhin zurück. Und Deutschland trägt auch erheblich zur importierten Entwaldung bei, zum Beispiel durch den Konsum von Produkten, deren Herstellung Waldflächen in anderen Ländern verdrängt. Und das war's für heute mit dem Klima-Update. Wenn ihr uns gern hört, abonniert uns gerne und hinterlasst eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Michael Rieken und Walter Wagenhäuser, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und noch eine Sache, wir machen jetzt eine kurze Sommerpause. Das nächste Klima-Update hört ihr dann am 15. August.
Und dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
Ich auch. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.